Ihr habt Fragen, Mario hat Antworten. Lasst nicht lange um den heißen Brei reden. Los geht's!
OMT.
Und sicherlich habe ich da auch mal den Fehler gemacht, einen zu viel aufzunehmen oder einen, der vielleicht mein Spezialgebiet abfragt, aber zusätzlich was anderes haben will, wo ich nicht so gut bin und wo ich mir entweder einen Freelancer dazu holen musste oder es mich halt selbst reingearbeitet habe. Was aber dann natürlich nie die Qualität hat, wie von jemandem, der seit Jahren Erfahrung damit hat. Deswegen klares, man muss auch Nein sagen können.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo liebe OMT-Community, willkommen zu einer neuen Runde von Fragen und Antworten mit Mario Jung. Wir starten einfach mal direkt los. Erstens Mario, auf welchen Konferenzen werden wir dich dieses Jahr sehen und gibt es neue, die du dieses Jahr ausprobieren möchtest oder die dich neugierig machen?
Oh, das sind einige. Also ich bin definitiv dieses Jahr noch auf der Campex, das ist jetzt schon kommende Woche, da haben wir auch ein Clubtreffen am Vortag. Geplant sind weiterhin neben der eigenen Konferenz OMX SEOCom. Ich werde bei der Demexco da sein. Und darüber hinaus lasse ich mich gerade noch ein bisschen inspirieren. Ende Juni ist noch der Growth Marketing Summit hier in Frankfurt in der Oper. Den möchte ich eigentlich auch sehen. Dann gucken wir mal. Wir haben so viele Clubtreffen geplant in der zweiten Hälfte des Jahres, dass ich aktuell noch nicht entscheide, ob mir das vielleicht reicht. Also geplant sind allein 10 oder 15 Abendveranstaltungen, was ja mehr ist als irgendwelche Konferenzen und auch direkt aus unserer Community. Dementsprechend steht alles weiter in den Sternen. Aber der SEO Day wäre vielleicht auch noch ein Event, was ich mir dieses Jahr geben würde. Ja, und dann schauen wir weiter. Welche mich davon neugierig machen? Also ja, der Growth Marketing Summit, der ist relativ inspirierend. Hands-on nehme ich da nicht immer so viel mit, wenn da jetzt irgendein Head of Testing oder wie sie sich schimpfen, von Netflix oder so da sind, dann werde ich da nicht direkt was für mich mitnehmen, aber es könnte schon sehr inspirierend sein. Da hätte ich Bock drauf. Perspektivisch, nächstes Jahr 2024 würde ich gerne mal wieder ein paar Konferenzen im Ausland machen. Ich war vor ein paar Jahren mal bei der Brighton SEO, ich war mal bei der SEO on the Beach in La Manga, also in Spanien. Könnte mir auch mal was überkontinental vorstellen, einfach um mal andere, ja, aus Event-Veranstalter-Sicht andere Perspektiven vielleicht mitzunehmen. Inhaltlich brauche ich da wirklich so viele Ideen. Ich habe so viele Ideen, die ich eh kaum umgesetzt bekomme. Fachlich mich weiterbilden, da bin ich mittlerweile bei so vielen Inhalten, die wir selbst produzieren, gar nicht so auf der Suche. Bei mir geht es eher ums Networking. Und da bin ich natürlich im Ausland bei Weitem, ja, für den OMT gesprochen, nicht so, oder sehe ich mich nicht so, weil wir sind ja eine Dachplattform, also sprich nur deutschsprachige Plattform und dementsprechend muss ich mein Netzwerk natürlich auch im deutschsprachigen Raum ausbauen. Also ich würde mir das gerne einfach aus Interesse mal wieder geben, mich vielleicht mal vom Ausland inspirieren lassen, aber ist jetzt nicht auf Prio 1.
Okay, super. Ihr habt es gehört. Wenn ihr dieses Jahr bzw. nächstes Jahr den Mario treffen wollt, wisst ihr, wo ihr ihn finden werdet. Clubtreffen natürlich auch sehr wichtig, beziehungsweise da haben wir dann natürlich umso mehr Zeit auch noch mit euch zu reden. Da könnt ihr das einen Teil von dem Team auch noch kennenlernen. Kann ich euch nur ans Herzen legen. Zweitens, Mario. Jemand schreibt, ich habe das Gefühl, dass ich den Zug zum KI und ChatGPT verpasse. Ich höre öfters, dass ChatGPT alles ändern wird und dann von anderen, dass es total lächerlich wäre, dass ChatGPT jemals menschlich rüberkommen würde oder wird. Was hat sich für dich durch die neuesten Versionen von ChatGPT verändert und was wird sich deiner Meinung nach noch verändern?
Da bin ich komplett der falsche Ansprechpartner. Ich habe mich selbst noch zu wenig mit KI beschäftigt, aber wir sind ja eine Plattform und haben viele Experten bei uns. Und wenn ihr mal in unsere Webinarserie reinschaut, omt.de/webinare, findet ihr auch in den Shownotes, dann seht ihr, dass wir eine Panel-Diskussion vor kurzem hatten zu dem Thema mit dem Kai Spriestersbach, dem Bastian Grimm und dem Wolfgang Jung, die super inhaltlich am Zahn der Zeit war. Gerade Kai und Basti sind wirklich sehr, sehr gut informiert, was das Thema KI angeht. Ich würde sagen, Kai Spriestersbach sogar mit am besten, hat auch jetzt ein Buch zu dem Thema rausgebracht. Und wir planen gerade ein dauerhaftes Format zum Thema KI. Das wird schon in Kürze online gehen. Vielleicht bieten wir sogar Seminare dazu an. Das ist noch ein bisschen in den Sternen, aber auch da überlegen wir aktuell ein paar Modelle. Aber auf jeden Fall werden wir euch neben Artikeln, vor allem mit Q&A-Sessions, in Kürze schon bedienen, sodass wir mit einem regelmäßigen Format euch da am Zahn der Zeit, wie ich eben schon gesagt habe, halten können. Ich aber, wie gesagt, was jetzt die neueste Version als Unterschied zur vorletzten Version, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich muss auch zugeben, dass ich selbst noch gar nicht so viel damit herumgewerkelt habe, dass eher mein Team überlasse und sehr gespannt bin, was da auf uns zukommt. Aber wie gesagt, da gibt es echt kompetentere Menschen, die da viel tiefer im Thema sind. Und die werden wir euch demnächst präsentieren.
Super. Also ihr habt es gehört, schaut in die Shownotes, hört euch unbedingt die Panel-Diskussion an oder schaut es euch auch gerne an. Wir geben euch natürlich immer beide Optionen, stehen immer zur Verfügung. Ich mache weiter mit Frage 3. Und zwar, wenn du ein komplett anderes Unternehmen starten würdest, was würdest du machen? Okay.
Interessante Frage, sehr hypothetisch. Ich frage mich gerade, wer das aus dem Publikum gefragt hat und wen das wirklich interessiert. Aber ich möchte die Frage nicht unbeantwortet lassen. In meiner Vision möchte ich eigentlich gerne, wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr auf OMT und vielleicht sogar keine Lust mehr auf Online-Marketing habe, und das sehe ich aktuell noch gar nicht, hätte ich Lust, wieder was im Fußball zu machen. Viele von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich so ein bisschen aus dem Fußball entsprungen bin, selbst viel Fußball gespielt habe, auch als Trainer aktiv war und auch da mit der A-Lizenz schon ein bisschen tiefer drin stecke. Und ich könnte mir vorstellen, so etwas wie den OMT für Jugendtrainer zu bauen. Aber extra für Jugendtrainer könnte auch ein Non-Profit-Thema werden, beziehungsweise schon Umsätze schreiben, aber es müssen keine Gewinne gemacht werden, sondern es wird alles wieder in den Jugendfußball reinvestiert. Das wäre eine Herzensangelegenheit, wo ich hoffe, dass ich mein ganzes Online-Marketing-Wissen irgendwann in den nicht bezahlten Fußball, also da, wo man Jugendliche von der Straße holen kann, beziehungsweise einfach besser beschäftigt, besser ausbildet, irgendwie ja nutzen kann. Das wäre etwas, wo ich richtig Bock drauf hätte, könnte aber auch irgendwas anderes sein. Irgendetwas zurückgeben, vielleicht sogar jemanden oder einer Sportart oder einem Bereich, der mir irgendwas gegeben hat oder vielleicht auch in Zukunft noch gibt. Ja, wir wissen ja nie, was noch kommt im Leben. Und das wäre etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Aber ich selbst will dieses Unternehmen insofern nur noch gründen, dass ich es mit meinem Know-how bediene. Und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, so eine Art OMT würde wahrscheinlich auch in allen anderen Bereichen wie Versicherung, Finanzen und so weiter funktionieren als Plattform. Allerdings würde ich das am liebsten, wie gesagt, für den Jugendfußball machen. Wäre dann also nicht komplett anders, hätte nur andere Inhalte.
Sehr spannende Frage, auf jeden Fall. Viertens, wie viel Erfahrung hast du mit Online-Marketing in anderen Kulturen gemacht? Ich habe ein spannendes Video über Website-Design in ostasiatischen Ländern gesehen und bin neugierig darüber, wie andere Länder Online-Marketing anwenden. Mit anderen Worten, ist Online-Marketing universal oder muss es für jede Kultur angepasst werden?
Habe ich relativ wenig Erfahrung mitgemacht. Es gab vor vielen Jahren mal Kontakt in den asiatischen Raum, weil ich festgestellt habe, dass gerade in Südkorea war das damals, ziemlich grelle, bunte Webseiten sehr gut ankamen. Das ist aber fast 10 Jahre her. Das kann sich mittlerweile auch angepasst haben. Ich fand das aber damals sehr spannend, auch in Bezug auf Suchmaschinen, jetzt wie Baidu in China, Yandex in Russland, was damals auch wirklich Traffic-Kanäle waren für Unternehmen, die in diesen Bereichen unterwegs waren. Das hat sich aber aufgrund der Tätigkeit bei OMT komplett vernachlässigt. Das Einzige, was wir mit dem Ausland noch zu tun haben, ist, dass häufig Lieferketten mit China, Taiwan oder vielleicht auch anderen Ländern zu tun haben. Betrifft uns auch nicht direkt, aber teilweise unsere Experten. Und da kam das natürlich immer mal wieder ins Gespräch. Im nahen Bereich fand ich es immer spannend, wie so die unterschiedlichen Länder, also die Menschen in diesen Ländern auch ticken. Beispiel Schweiz, Deutschland, welche Unterschiede gibt es? Ich habe mal eine Zeit lang für Swatch gearbeitet, also als Dienstleister. Und es war schon sehr interessant zu sehen, wie Frankreich, Schweiz und Deutschland wirklich unterschiedlich funktioniert haben. Ein Beispiel vielleicht. Wenn ihr eine Webseite habt und diese Webseite ist .de und rankt in der Schweiz, dann kann man natürlich auch Deutsch auf der Seite schreiben, also Deutsch-Deutsch. Wenn ihr eine Webseite habt, die .ch ist und ihr schreibt Deutsch-Deutsch, dann seid ihr die dummen Teutonen. Ja, also die, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber dann lässt man sich halt nicht auf den Schweizer Sprachgebrauch ein und es gibt einfach Wörter und Ausdrucksweisen, die in der Schweiz anders sind. Das verzeiht man einer DE-Seite, aber einer CH-Seite halt nicht. Und das sollte man, und das trägt halt voll auf die Conversion bei. Ja? Also da sollte man sich wirklich mit beschäftigen und auch im Rahmen einer Internationalisierungsstrategie sowas beachten. Arbeite ich mit einer Top-Level-Domain oder nur mit Verzeichnissen, beziehungsweise versuche ich eine DE-Seite dort auch zu platzieren. Jetzt Beispiel Schweiz. kann natürlich auch in anderen Bereichen sein. Wenn ihr in Spanien unterwegs seid, da wird anderes Spanisch gesprochen wie in Südamerika. Also ja, klar, ich habe Spanisch gelernt in Ecuador, in Südamerika. Ich weiß aber, also ich verstehe die Spanier, aber die haben ganz andere Wörter, Ausdrucksweisen. Und da gibt es natürlich auch inhaltliche Differenzen. Jetzt würde ein Spanier wahrscheinlich nicht bei einer Plattform in Argentinien bestellen, weil das macht ja von der Logistik her gar keinen Sinn. Aber ja, wenn es um Informationsportale geht, Lead-Generierung, keine Ahnung, wenn das vielleicht interkontinental Sinn macht, dann sollte man sowas auf jeden Fall beachten. Aber dann hört es auch schon wirklich auf. Ich könnte euch jetzt noch ein bisschen was über Link-Building erzählen in den unterschiedlichen Ländern, wo es einfacher und schwieriger ist. Aber ich glaube, das wird jetzt schon zu spitz. Ansonsten, ja, wenn wir im E-Commerce sind, da hat es natürlich auch viel mit Zulieferungen zu tun. Also jetzt Beispiel Ecuador, da ist es viel schwieriger, Sachen zu verschicken, weil teilweise Adressen gar nicht richtig existieren und Sachen einfach schlecht zustellbar sind. Also nicht im ganzen Land, aber in Teilen des Landes. Und da macht es natürlich für E-Commerce viel weniger Sinn, als jetzt in Ländern, die total industrialisiert sind, also erste Weltländer, wo das alles kein Problem ist. Aber ich glaube nicht, dass ich euch hier einen echten Mehrwert bieten kann, was die Beantwortung dieser Frage angeht. Da könnte man sich, ich glaube, wir haben schon ein paar Artikel dazu, die müsste ich allerdings raussuchen. Und es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber nur, wenn man es halt auch braucht. Und wir brauchen es definitiv nicht. Wenn das ein Thema ist, das ihr hier gerne mehr besprechen wollt, also gerichtet an die Zuhörer, dann schreibt mir eine Nachricht an info@omt.de, dass euch dieses Thema wirklich interessiert. Und dann gucke ich mal, ob wir da Webinare und Artikel zu produzieren können, beziehungsweise vereinbaren können, damit wir hier mehr Mehrwert für euch liefern in dieser Frage. Und bitte werdet dann auch in dieser Mail konkret, was genau euch interessiert. Nur dann können wir auch nach den richtigen Inhalten suchen.
Vielen Dank auch für die Beispiele. Ich könnte vielleicht auch nochmal ein lustiges Beispiel nennen. Ich kann mich erinnern, 2004 oder 2005 ungefähr habe ich im Spiegel mal gelesen gehabt, dass einer der Gründe, warum Marlboro-Zigaretten in China nicht so gut angekommen sind, ist, weil die Idee von einem Cowboy mit einer Zigarette, dieser Mannesmann, den wir gerne darstellen und sowas, in China wurde das als ein armseliger Mensch angesehen. Jemand, der auf dem Land arbeiten muss und deswegen nicht sehr erfolgreich ist. Was andere Zigarettenfirmen dafür benutzt haben, sind erfolgreiche Männer, die in Anzügen gekleidet waren, die Erfolg nach außen hin präsentiert haben. Und dadurch sind dann erst die Zigaretten wirklich gut angekommen. Das heißt, diese kulturellen Unterschiede sollte man sich auf jeden Fall anschauen und sich auf jeden Fall beraten lassen. Also das kann ich euch allen nur ans Herz legen. Wenn ihr in einen anderen Markt eintreten wollt, macht euch auf jeden Fall schlau darüber, was bedeutet das kulturell und sowas. Und ja, dann könnte man auch nochmal übergehen in englische Slogans und Branding und sowas, wie die übersetzt werden, ob sie dann weiterhin Sinn ergeben, wenn die Leute das für sich übersetzen. Ist ein mega spannendes Thema. Ich persönlich würde sagen, ja, ich möchte mehr dazu lernen, aber wir wollen natürlich von euch hören. Wir wollen natürlich wissen, wie ihr dazu steht. Deswegen schreibt uns gerne auch info@omt.de, wie Mario gerade gesagt hat. So, und jetzt gehe ich mal gleich weiter zur nächsten Frage. Was sind Themen, die du gerne mal in einer Podcast-Folge besprechen möchtest? Ja, wo wir gerade beim Thema waren. Ein Thema, das ich sehr interessant fand.
Da bin ich ziemlich unkreativ, welche Themen ich in meinem Podcast besprechen will. Ich bin immer ein bisschen Fan von visionären Sachen. Wir hatten jetzt ein bisschen das Thema Metaverse vor kurzem. KI hatten wir noch nicht, doch hatten wir auch schon mal zum Thema Texten. War auch eine sehr coole Folge. Das würde ich gerne in nächster Zeit ein bisschen vertiefen. Mich interessieren persönlich auch immer ein bisschen Unternehmerthemen, aber da ich ja einen Online-Marketing-Podcast habe, passen die halt nicht immer. Schwierige Frage. Ich bin momentan relativ glücklich mit der Themenauswahl in unserem Podcast. Ich wäre interessiert an Themen, die nicht zu basic sind. Die können gerne ein bisschen spitzer sein, aber sehr stark hands-on, so dass die Leute wirklich was mitnehmen können. Welchen Bereich? Aktuell interessiere ich mich sehr für das Thema E-Commerce und KI. Aber es ist auch nicht so, dass wir da keine Anfragen haben, beziehungsweise auch nicht wissen, wen wir da ansprechen müssten. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Zukunft, in den nächsten Wochen entwickelt. Lasst euch überraschen.
Cool. Machen wir weiter. Wer ist ein Gast, den du gerne zu deinem Podcast einladen würdest?
Ich bin da aber relativ emotionslos, um ehrlich zu sein. Also es gibt eine Person, mit der ich mal gerne wieder länger sprechen würde. Das ist Karl Kratz. Den kennen wahrscheinlich viele. Der war dreimal auch Keynote-Speaker bei uns selbst auf der Konferenz, schon ein paar Jährchen her. Ich treffe ihn meistens einmal im Jahr irgendwo und ich mag ihn einfach und er ist immer ja sehr lehrend oder belehrend, nein, das falsche Wort. Da nehme ich immer sehr viel mit, wenn ich mich mit ihm unterhalte beziehungsweise mit seinen Formaten arbeite. Aber wahrscheinlich müsste ich ihn einfach nur fragen, ob er Lust hat. Vielleicht will er das machen, vielleicht nicht. Mir hat er irgendwann mal gesagt, er arbeitet gerne in eigenen Content-Formaten als in fremden. Kam irgendwie noch nicht zustande. Also ich habe nie drüber nachgedacht. Aber wenn du mich so fragst, wäre er derjenige, den ich vielleicht gerne mal im Podcast hätte. Ansonsten, wen hätte ich gerne mal in meinem Podcast? Also nochmal, es gibt natürlich Personen, mit denen ich total gerne mal sprechen würde. Ja? Das wäre zum Beispiel aus dem Sportbereich so ein Thomas Tuchel, Jürgen Klopp als Fußballer, gibt aber auch aus anderen Sportarten sicherlich sehr interessante Personen. Aber mit denen rede ich ja nicht über Online-Marketing. Also haben sie theoretisch auch in meinem Podcast nichts verloren. Im Online-Marketing, mit wem würde ich gerne mal reden? Also mit jedem, mit dem ich gerne mal reden wollte und gefragt habe, bin ich eigentlich auch immer zusammengekommen. Deswegen gibt es nicht diese Person, mit der ich unbedingt mal sprechen will. Ich lasse mich gerne von extern inspirieren. Welche Themen kann man mal angehen? Es kommen sehr viele auf mich zu. Es sind manchmal gute Themen dabei, manchmal weniger gute Themen. Ich nehme nur einen Bruchteil dessen an, die mich anschreiben. Aber ja, ab und zu kommt was Gutes um die Ecke und dann macht man das. Ich könnte diese Frage außer Karl jetzt, der jetzt aber auch, ich könnte ihn einfach anrufen und fragen, ob er es da machen würde, keine Ahnung. Gibt es jetzt niemanden, wo ich sage, wow, den muss ich unbedingt dabei haben.
Cool. Vielleicht dann ein Aufruf an die Zuhörer. Wenn ihr jemanden gerne hören möchtet, dann schreibt uns doch mal, wen ihr gerne hören wollt. Ich drehe es einfach mal um, würde ich sagen. Wenn ihr jemand Spannendes kennt oder ein spannendes Thema habt, schreibt uns gerne und wir schauen mal, ob das zu uns passt, ob das zeitlich alles hinbekommen und sowas. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Siebtens. Du hattest dir vorgenommen, dich mehr in das Thema von Metaverse und VR-Brillen zu vertiefen. Hast du viel von der Technologie auf der OMR mitbekommen und wie läuft das Vertiefen? Wow, da hat jemand ganz genau zugehört beim letzten Podcast, oder?
Jetzt ertappst du mich auf einem wirklich blöden Fuß. Ich habe das irgendwann in meinem letzten Podcast irgendwann gesagt. Ja, ich möchte das. Schon alleine deswegen, weil meine Kinder langsam in das Alter kommen, zu zocken. Tatsächlich haben wir seit ganz kurzem, 2 Monaten, eine erste Konsole daheim. Und die Kinder dürfen ab und zu mal ran. Und auch Papa, der früher nie ein Konsolenmensch war, hat ab und zu mal ein bisschen mitgespielt. Und genau in diesem Aspekt würde ich gerne mehr in das VR-Thema rein. Wie läuft das bis jetzt? Gar nicht. Und ob ich da bei der OMR was mitbekommen habe? Sorry, aber bei der OMR habe ich gearbeitet. Also sprich, wir hatten einen eigenen Stand und dementsprechend auch nicht. Gut, dass du mich dran erinnerst und also du, die Frage kam ja aus dem Publikum scheinbar. Weiß nicht, ob es deine Frage war oder aus dem Publikum. Aber gut, danke für die Erinnerung. Ich werde jetzt mal schauen, ob so eine Brille aktuell verfügbar ist und direkt bestellen.
Wir freuen uns natürlich über weitere Updates zu dem Thema. In der Zwischenzeit die nächste Frage. Ich versuche seit 8 Monaten einen mehrsprachigen SEO-Spezialisten für meine Agentur zu finden. Meistens finde ich jemanden, der SEO kann, aber kein Englisch oder jemanden, der gut Englisch spricht, aber kein SEO. Wo findest du deine Angestellten?
Spannende Frage. Da ich in meinem Podcast eigentlich kein Fan von Pitches bin, überlege ich mir jetzt zweimal, was ich dir antworte. Da gibt es natürlich nicht so viele, wobei jetzt Englisch eine Sprache ist, die nicht so das allergrößte Problem ist. Wenn du die einstellen willst, dann ja, würde ich es mit Recruitern probieren. Die haben da meistens einen guten Zugang. Wir selbst bieten ja Recruiting-Dienstleistungen an. Also ich könnte jetzt für uns pitchen oder bei uns in den Talentpool, findest du auf der Webseite ganz oben in der Navigation. Wäre eine Option. Wo finde ich meine SEO-Spezialisten? Im Prinzip genauso. Ich suche sie über den OMT oder ich suche sie über LinkedIn. Beziehungsweise auch wir hatten in der Agentur früher Headhunter unterwegs und haben halt auch gezielt Leute gesucht, die das können. Was ich nicht mache, sind so Jobanzeigen bei Stepstone und Co. Die wirklich guten Leute bewerben sich normalerweise nicht, sondern die werden abgeworben. Zumindest habe ich so das Gefühl. Das mag sicherlich im Einzelfall auch anders sein, aber ich habe mich immer relativ darauf konzentriert, Leute direkt anzusprechen. Oder wenn sich irgendwie über Kontakte etwas ergeben hat, dass ich im Netzwerk einfach mal rumgefragt habe und mal geschaut habe, wo wird denn jemand frei? Und da wurde mir immer mal wieder etwas zurückgespielt. So würde ich vorgehen. Ist jetzt auch wahrscheinlich keine, boah, ja, Rocket Science, die ich euch jetzt erzählt habe. Word of Mouth funktioniert mit immer noch am besten, wenn einfach die Mitarbeiter, die ja irgendwo Corporate Influencer sind, einfach vom Unternehmen schwärmen und gerne das weiterempfehlen. Ansonsten, wie gesagt, Recruiter. Ich kann jetzt nur von uns sprechen. Wir haben einen ganz guten Zugang zu SEO-Spezialisten. Ob da jetzt mehrsprachige dabei sind, die auch native sind, das weiß ich gerade nicht. Aber wer da wirklich Interesse hat oder derjenige, der die Frage gestellt hat, ihr könnt da natürlich gerne auf uns zukommen. E-Mail-Adresse sollte bekannt sein.
Super. Die Links für den Talentpool und so findet ihr natürlich in den Shownotes. Neuntens. Musstest du schon mal einen Kunden ablehnen oder jemand anderes empfehlen? Was waren die Umstände und würdest du lieber jemanden empfehlen, zu allen Aufträgen Ja zu sagen und dann herauszufinden, wie du etwas umsetzen kannst, oder sollte man eher öfter Nein sagen?
Himmel, auf jeden Fall Nein sagen. Also erstmal nicht alles annehmen, was geht, weil wenn ich Ja sage, dann muss ich auch liefern. Zumindest wäre das der Anspruch von mir, um ja auch im Nachgang nicht als unzuverlässig dazustehen. Ich meine, sowas kann immer mal passieren. Ja? Also auch ich habe nicht jeden Kundenvertrag perfekt beendet beziehungsweise in meinem Leben Fehler gemacht. Das kommt vor, aber ich habe schon einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Und wenn mich jemand bucht und bezahlt, dann möchte ich eigentlich auch maximal für ihn da sein. So, jetzt mache ich ja selbst kein Consulting mehr, aber ich würde jede Agentur, jeden Freelancer ganz häufig zu einem Nein raten, wenn es nicht der Wunschkunde ist und man vorher schon das Gefühl hat, den kann ich vielleicht gar nicht 100% bedienen. A, von der Zeit, vielleicht auch vom Know-how her. Ich finde das immer die größte Stärke, zu wissen, was man nicht kann, um auch dann in dem Moment wirklich für sich zu bewerten, kann ich der Person helfen, weil nur dann wird sie ein Multiplikator, nur dann sind beide Seiten zufrieden, es entsteht keine Frustration und so kann wirklich jeder nur happy werden. Und ich am Ende in den Spiegel gucken, weil ich demjenigen nichts versprochen habe, was ich am Ende nicht halten kann. Also das ist der Grund, warum wir damals den Agenturfinder gegründet haben, damit wir die perfekten Agenturen auch zuordnen. Aber auch dort haben wir natürlich manchmal die Fälle, dass die Partneragenturen gerade keinen Platz haben. Also ein ganz, ganz vehementes Ja ablehnen und weiterempfehlen, wenn es gerade einfach nicht passt oder es nicht bedienbar ist. Und weiterempfehlen, ja, auch gerne an einen Wettbewerber, am besten an einen guten Wettbewerber, weil die Empfehlung kann ja auch nachhaltig Reputation aufbauen, aber leider auch zerstören. Im Idealfall kriegt man noch eine kleine Provision für die Vermittlung, aber auch das, selbst wenn das nicht vorhanden ist, halte ich das für essentiell wichtig, sich hier nichts negativ nachsagen zu lassen. Also für jeden, der zuhört, immer Agentur und Freelancer. Also natürlich ist mir das am Anfang auch schwer gefallen, irgendwelche Aufträge abzusagen, wenn ich noch nicht ausgelastet war. Und sicherlich habe ich da auch mal den Fehler gemacht, einen zu viel aufzunehmen oder einen, der vielleicht mein Spezialgebiet abfragt, aber zusätzlich was anderes haben will, wo ich nicht so gut bin und wo ich mir entweder einen Freelancer dazu holen musste oder es mich halt selbst reingearbeitet habe. Was aber dann natürlich nie die Qualität hat, wie von jemandem, der seit Jahren Erfahrung damit hat. Deswegen klares, man muss auch Nein sagen können. Ich glaube, dass das langfristig für beide Seiten besser ist.
Ja, ich glaube, das Nein sagen ist eine der wichtigsten Dinge, die Online-Marketer oder Agenturen generell lernen müssen. Und das ist halt besonders schmerzhaft, besonders am Anfang. So, wir kommen zur letzten Frage. Meine Mitarbeiter teilen nicht die Posts von meiner Firma. Wie motiviere ich sie, dass sie uns besser auf Social Media vertreten und Inhalte teilen?
Indem ich sie abhole in der Strategie? Vielleicht muss ich sie auch einfach mal nur fragen, weil sie gar nicht das mitbekommen. Wie motiviere ich sie, dass sie uns besser auf Social Media vertreten und Inhalte teilen? Ey, seid eine coole Firma, produziert geiles Zeug. Und am besten lasst ihr das Team mitentscheiden, was produziert wird. Dann haben die auch kein Problem damit, wenn sie vielleicht sogar selbst dran mitgearbeitet haben, dann noch umso mehr, das zu teilen und ja, als Corporate Influencer aufzutreten. Ich glaube, das ist der einzige Schlüssel. Ihr wisst doch am Ende auch, welcher Mitarbeiter ist denn besonders auf die Firmenphilosophie oder das Produkt oder wie auch immer fixiert. Und die kann man natürlich leichter motivieren. Aber am Ende muss es halt passen. Natürlich gibt es immer Mitarbeiter, die dort nur arbeiten und sich mit dem Produkt vielleicht nicht identifizieren, vielleicht auch gar keine Reichweite in dem Thema haben und dementsprechend macht es eh keinen Sinn, dass die etwas teilen. Aber die, die Reichweite in der Zielgruppe haben, egal ob informative Inhalte oder konvertierende Inhalte, also transaktionale Inhalte oder wie auch immer. Man sollte sich auf jeden Fall mit den Inhalten, ja, oder auf jeden Fall mit dem Team über die Inhalte austauschen und schauen, wo das Team dahinter steht. Vielleicht sogar, also am Ende muss die Firma ja Werte haben und Ziele und vielleicht auch ja, ich habe eben schon von Werten gesprochen. Und wenn die Werte mit den Mitarbeitern übereingehen und der Content daran ausgerichtet ist, dann glaube ich, dass es auch problemlos dazu zu führen ist, dass die Mitarbeiter diese Inhalte auch teilen. Aber wenn ich die Mitarbeiter nicht abhole, denen einfach etwas vorsetze und dann noch was verlange, dann darf ich mich nicht wundern, dass sie sich dagegen wehren.
Sehr cool. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für unseren Podcast hier. Vielen Dank für deine Zeit, Mario. Und für alle anderen, bis bald. Macht's gut.